Bibelheise.
Es heißt hier sogar ausdrücklich, dass der Satan in Judas eingedrungen sei. Es ist aber wichtig festzustellen, dass die Bibel bei niemand anderem ein Eindringen Satans erwähnt. Dabei versuchen heute viele immer wieder, den Satan hier und da auszutreiben.
Hier ist Carlos Waldo und ich grüße Sie wieder ganz herzlich auf unserer gemeinsamen Bibelreise. Also immer voran auf unserer Bibelreise mit Gottvertrauen auf dem Weg zur Hoffnung und einen sicheren Sieg. In der Reihe der Evangelien geht es hier weiter um das Buch des Johannes, heute im 13. Kapitel. Professor Louis Sayong bietet hier eine Geschichte vom Kopf bis zum Fuß. Das soll das Thema dieser Betrachtung sein. Ja, so ist das. Bei manchen stimmt es im Kopf nicht und andere leiden an den Füßen. Selbstsucht, Anmaßung und Stolz sind einige der Hindernisse im Christenleben. Stimmt das nicht? Was müssen wir denn eigentlich tun, um Jesus anzugehören? Darum geht es hier heute.
Ja, liebe Hörer, wir wandern durch das Evangelium des Johannes und hier in Kapitel 13 ändert sich das Bild. Bis zum 12. Kapitel haben wir Jesus in der Öffentlichkeit begleitet und nun ab Kapitel 13 richtet sich der Blick auf die Jünger und auf ihre Vorbereitung auf die Passion, den Tod und die Auferstehung Jesu, die nun auf sie zukommen. Christus wird sich nun deutlicher seinen Jüngern offenbaren und von hier ab bis zum Ende des 17. Kapitels spielt sich der Zusammenhang im Umfeld der Osterfeier und dem Abendmahl ab. Damit ist es fast so weit, dass Jesus ausgeliefert und verurteilt wird, um gekreuzigt zu werden. Am Anfang des 13. Kapitels treffen wir auf eine außerordentlich gut vorgebrachte und sicher weltweit bekannte Geschichte. Dort heißt es: Kurz vor dem Osterfest, als Jesus bereits wusste, dass die Zeit gekommen war, dass er die Welt verlassen und zum Vater gehen sollte, und er die Seinen in der Welt geliebt hat, liebte er sie bis ans Ende. Und nun wurde das Abendessen aufgetragen und der Teufel hatte Judas Ischariot, Simons Sohn, schon dazu verleitet, Jesus zu verraten. Jesus wusste, dass der Vater alle Dinge unter seine Gewalt getan hatte, dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte. Nun stand er auf, legte sein Gewand ab und schlug sich ein Tuch um die Hüfte. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Tuch um seine Hüfte abzutrocknen. Wie beeindruckend ist doch dieser Anfang von Kapitel 13 des Johannesevangeliums. Die Heilsgeschichte läuft hier wie erwartet ab. Gott hält alles in Händen und Jesus nähert sich seiner letzten Stunde. Judas bereitet sich darauf vor, ihn zu verraten. Und nun lasst uns einmal den Gegensatz zwischen der Haltung Jesu und der des Judas beobachten. Jesus, der große Herr und Führer, der große Rabbi, der seine Jünger lehrt, unternimmt plötzlich etwas völlig Unerwartetes. Er wäscht seinen Jüngern die Füße wie ein Sklave. Man muss dabei im Blick behalten, dass wenn jemand von den staubigen Straßen Israels in ein Haus eintrat, es zur guten Erziehung und zum Anstand gehörte, dem Eintretenden die Füße zu waschen. Und meistens tat das ein Sklave, der dann mit einer Schüssel Wasser auftrat. Der Besucher konnte nun seine staubigen Füße in das Wasser tauchen und der Diener wusch sie ihm und trocknete sie mit einem Tuch ab. Und wenn es sich um einen sehr wichtigen Besuch handelte oder wenn der Hausherr ihm eine besondere Ehre erweisen wollte, dann tat er das selber. Als nun Jesus so etwas unternimmt, zeigt er, dass man die Dinge nicht umkehren soll. Wer Führer sein will, wer wirklich in dieser Welt etwas darstellen möchte, das ist jemand, der bereit ist zu dienen, der eine demütige Haltung bezieht. Darüber ist Simon Petrus erschrocken und reagiert sehr scharf darauf. Herr, du willst mir die Füße waschen? Jesus beruhigt ihn und sagt, was ich jetzt tue, das verstehst du nicht, aber später wirst du es erfahren. Petrus lässt sich von seinen Gefühlen, seinen Gedanken und seinen Herzen mitreißen. Er wehrt sich und antwortet, nein, nie und nimmer wirst du mir die Füße waschen. Es grenzt ans Lächerliche. Petrus nennt Jesus seinen Herrn und dann befiehlt er ihm, nein, das wirst du auf keinen Fall tun. Er lehnt ab, was Jesus sagt, obwohl Jesus doch in diesem Augenblick sein Herr ist. Nun wird Jesus hart zu Petrus und sagt, Wenn ich dich nicht wasche, dann hast du keinen Teil an mir. Petrus, du musst verstehen, dass diese Demütigung und das Einverständnis in diese Rolle für dich die Grundlage ist, die Wirklichkeit des Reiches Gottes zu verstehen. Das Christentum ist ganz anders, als man erwartet. Es zeigt uns, dass die überwindende Macht in der Demut besteht, im Dienst und in der Liebe und nicht in Macht, Gewalt und menschlichen Leistungen. Als Petrus nun erschrocken merkt, dass es hier aufs Ganze geht, sagt er: Herr, dann nicht nur die Füße, dann auch die Hände und den Kopf. Was immer auch nötig ist. Dies ist nun wirklich eine Geschichte vom Kopf bis zum Fuß. Und man kann verstehen, worum es geht. Dann redet Jesus weiter und sagt: Wer sich schon gewaschen hat, braucht nur noch die Füße zu waschen. Im Übrigen ist sein Leib rein. Ihr seid rein, aber nicht alle. Damit meinte Jesus Judas, der sich dort mit der Absicht aufhielt, ihn zu verraten. Als er ihnen die Füße gewaschen hatte, zog Jesus wieder sein Gewand über und ging zurück an seinen Platz, berichtet der Text. Dann erklärt er, was hier geschah. Versteht ihr, was ich getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr, und zwar mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn ich nun als euer Meister und Herr euch die Füße gewaschen habe, dann soll ihr euch auch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr ebenso wie ich handelt. Ich sage euch in Wahrheit, dass kein Sklave größer ist als sein Herr, und ebenso ist kein Bote größer als der, der ihn gesandt hat. Und da ihr das wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Liebe Hörer, es ist doch auffällig, dass man heute in der Welt der Großunternehmer und der Mächtigen, die in unserer Gesellschaft Entscheidungen treffen, auch schon dahinter kommt, dass solche, die andere zu beeinflussen vermögen, gerade die sind, die es fertig bringen, Dienste zu leisten. Der beste Chef, Arbeitgeber und Leiter ist der, welcher bereit ist, einen Zettel vom Boden aufzuheben oder irgendeine einfache Arbeit zu verrichten, der den bescheidensten Arbeiter begrüßt und ihm mit Achtung entgegentritt. Jesus hat hier den richtigen Weg gewiesen, wie das getan werden soll. Während nun Jesus uns hier mitteilt, dass wir wie er handeln sollen, zeigt der Text auch einen Gegensatz dazu. Jesus offenbart in Vers 18, dass einer, der mit ihm das Brot teilt, sich gegen ihn wenden würde. Er sagt weiter in Vers 21, ich sage euch, dass einer unter euch mich verraten wird. Seine Jünger blicken sich gegenseitig an, ohne zu verstehen, was da geschieht und von wem er spricht. Und dann heißt es in Vers 24, Simon Petrus machte dem Jünger, den Jesus liebte, Zeichen, um ihn aufzufordern, frag ihn, von wem er redet. Jener Jünger wendet sich an Jesus und fragt, Herr, wer ist das? Und Jesus antwortet darauf, jener, welchem ich dieses in die Brühe eingetauchte Brot reiche. Dann tunkt er das Brot ein und reicht es Judas Ischariot, dem Sohn Simons. Sobald Judas das Brot gegessen hatte, drang der Satan in ihn ein. Und Jesus sagt zu ihm, was du zu tun vorhast, das tu gleich. Der Abschnitt schließt dann mit der Aussage, da Judas der Kassierer war, dachten einige, dass er etwas für das Fest einkaufen sollte. Und Judas ging hinaus und es war Nacht, sagt der Text mit einem finsteren Tonfall. Liebe Hörer, seht einmal den Unterschied. Judas suchte den Erfolg, Judas folgte Jesus auf der Suche nach Macht, Erfolg und Ruhm, denn Jesus vollbrachte Wunder und war auch sonst außerordentlich. Nun aber ist Judas von Jesus enttäuscht, wahrscheinlich weil er meint, dass dieser außergewöhnliche Mann nicht weiß, wie er seine ganze Macht auszuspielen hat. So ändert Judas seine Strategie. Vom Bösen angeregt entscheidet sich Judas, Jesus zu verkaufen, denn seine Habsucht kennt keine Grenzen. Judas meint, dass die Macht mit Gewalt und über rein menschliche Erwartungen zu erreichen ist. Hier wird klar, dass man nicht Hände, Füße und den Kopf verwechseln darf, denn die Sache muss nun wirklich Hand und Fuß haben. Wir beobachten hier, wie Judas die falsche Richtung einschlägt, während Jesus Demut und Dienstbereitschaft als absolute Richtlinien für das Leben lehrt. Und um dieses Vertrauen des Menschen in sich selbst zu hinterfragen, schließt dann das 13. Kapitel mit der bekannten Geschichte der Verleugnung Jesu durch Petrus, die auch die anderen drei Evangelien wiedergeben. Wir erinnern uns sicher, dass Petrus mit allem Nachdruck versichert hatte, dass er niemals Jesus verleugnen würde. Aber dann erweist sich, dass dies nicht so war. Jesus liefert dann demgegenüber den wesentlichen Schluss, indem er die Besonderheit dieses durch Dienstbereitschaft und Liebe gekennzeichneten Christentums herausstellt. Er sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt euch gegenseitig. So wie ich euch geliebt habe, sollt ihr euch auch gegenseitig lieben. Dadurch werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr euch untereinander liebt. Möge damit Gott unser Herz segnen.
Wir kommen nun zu den Fragen, um das Verständnis von Johannes 13 zu erleichtern. Nachdem wir die Auslegung von Professor Louis-Saint gehört haben, sind wir an der Reihe. Also, in Vers 2 ist die Rede vom Teufel und in Vers 27 von Satan. Hat Judas dort gehandelt oder hat der Teufel durch ihn gewirkt? Das wäre unsere Frage.
Also zunächst ist es wichtig festzustellen, dass der Teufel und Satan ein und derselbe sind. Das sind zwei Namen für das gleiche Wesen, ein Engel, der gegen Gott rebelliert hat und sich im Neuen Testament gegen Christus stellt. Das Wort Teufel stammt aus dem Griechischen und bezeichnet eher einen Verleumder und Ankläger. Satan dagegen ist hebräisch und bedeutet Gegner. Aber wie auch immer, ob Teufel oder Satan, er bezeichnet das Übelste, das uns in der Schrift begegnet. Der Text ist allerdings etwas seltsam, weil er zeigt, dass Judas vom Teufel angeregt wird, ja, dass sogar der Satan in Judas eingedrungen ist. Dabei ist es wichtig festzustellen, dass die Bibel von niemand anderem so etwas sagt. Viele versuchen heute, den Satan von hier und da auszutreiben. Man kann zwar sagen, dass die Dämonen Leute in Beschlag nehmen, aber die Behauptung, dass Satan selbst so viele Leute hier und da besetzt, finde ich nicht im Neuen Testament. Judas ist ein Einzelfall. Und diese Besessenheit hier löscht nicht das Bewusstsein des Judas aus. Wir dürfen nicht denken, dass Judas überhaupt nicht wusste, was dort geschah und dass diese stärkere Anwesenheit Satans in seinem Leben ihn von seiner Verantwortung lossprach. Es ist durchaus möglich, dass jemand im Vollbesitz seiner geistigen Fähigkeiten und im vollen Gebrauch seines Willens und seiner Entscheidungsfähigkeit vom Bösen angeregt wird und sich ihm absichtlich ausliefert. In diesem Abschnitt betont die Bibel die doppelte Wirklichkeit der geistlich negativen Eingebung und der menschlichen Wahl, die hier ganz normal erhalten bleibt.
Nun vollzieht hier im Kapitel 13 Jesus buchstäblich eine Abwäsche der Jünger im Sinn von Demut und Dienstbereitschaft. Ist denn diese Empfehlung, demütig zu handeln und den anderen zu dienen, überhaupt sinnvoll und in unserer heutigen Wettbewerbsgesellschaft anwendbar?
Ja, es hört sich tatsächlich nur wie eine schöne Redensart an, fast wie das Gerede eines Politikers im Wahlkampf, der sich nur beliebt machen will. Es stimmt schon, dass wir eigentlich meinen, das sei Unsinn. Und kurzfristig scheint Demut wirklich nicht wirksam zu sein. Man möchte doch seinen Vorteil sichern und sich anpassen. Und so scheinen diese Worte Jesu unsinnig zu sein. Sie entsprechen nicht den Tatsachen. Dennoch ist es nicht so, denn wenn jemand aggressiv wird und unlauteren Wettbewerb betreibt, dann offenbart dieser eigentlich eine ganz große Schwäche und Unsicherheit. Und diese Unsicherheit zeigt, dass dieser Mensch in Wirklichkeit gar nicht das Wichtigste beherrscht, nämlich sich selbst, sein eigenes Herz. In den Sprüchen Salomos heißt es, dass jemand, der sich selbst beherrscht, stärker ist als einer, der eine Stadt erobert. Das weltweit verbreitete Buch The Servant, auf Portugiesisch heißt es O Monge e o Executivo, erzählt, wie selbst unter den leitenden Leuten der Wirtschaft, der Großunternehmen, wo es darum geht, die menschlichen Beziehungen zu verstehen und zu beeinflussen, Dienstbereitschaft und Demut eine Menge ausmachen und eine echte Fähigkeit zu leiten fördern.
Nun über die Haltung des Petrus in Vers 6. Er stellt sich doch dagegen, nicht wahr? Er ist empört, weil Jesus ihn regelrecht angreift. Warum wehrt sich Petrus so sehr gegen die Demut, die Jesus hier ausübt?
Was hier das Ganze so schwierig macht, ist, dass Jesus die Stelle eines Sklaven bezieht. Das ist peinlich. Man muss sich mal vorstellen, wie das wäre, wenn mitten in einer Gruppe der niedrigsten Angestellten einer Firma plötzlich der Firmenchef oder seine Frau in feinster Kleidung erscheint und den Dienst übernimmt. Lasst mal, heute putze ich die Latrinen. Lasst mich mal den Abfall vom Tisch aufsammeln. Komm mal her, ich will dir die Schuhe putzen. Das wäre doch peinlich. Es fällt auf, wie die Leute sich so sehr verstellen, dass nicht nur sie selbst nicht dienen wollen, sondern sich auch dagegen wehren, dass jetzt jemand anders ihnen dient. Man macht das nicht. Es ist demütigend, jemanden einen Gefallen schuldig zu bleiben, wo man doch selbst unabhängig sein und über sich selbst bestimmen und verfügen möchte. Als das auf Petrus zukam, war ihm das lästig und seine scheinbar sichere Welt geriet in Krise.
Nun fällt in Johannes 13, Vers 18 eine Redewendung auf, in der es heißt, dass jemand, der das Brot mit ihm teilt, sich gegen ihn wendet. Der ursprüngliche Ausdruck lautet hier, seine Verse gegen mich erhebt. Was soll diese Redewendung? Hört sich fast nach Fußball an, oder?
Ja, man könnte sich fast ein Spiel von Brasilien gegen Argentinien oder Uruguay vorstellen, wo es hart auf hart geht. Was bedeutet dieses die Verse erheben? Der Satz stammt aus Psalm 41, Vers 10. Den Zusammenhang bildet ein Psalm Davids, in dem es heißt, dass sogar der nächste und engste Freund, dem der Psalmist am meisten vertraute, seine Verse gegen ihn erhoben hat. Manche Übersetzungen ändern das und sagen, er hat sich gegen mich gewendet oder er tritt mich mit Füßen. Denn dieser ursprüngliche Ausdruck ist in der Tat schwer zu verstehen. In der Ursprache aber bedeutet das Erheben der Verse etwas wie ein Verrat an der Freundschaft, denn im Hebräischen klingt das Wort Verse ähnlich wie Betrügen. Die Geschichte Jakobs bringt das zum Ausdruck. Jakob ist der Fersenhalter. Daher diese Redewendung. Was geschieht also hier? Ebenso wie bei David, und manche beziehen das auf die Geschichte mit Ahitophel, ebenso wie mit dem König Israels in der Vergangenheit, erfährt jetzt der messianische König eine ähnliche Lage. Es ist eine neue Anwendung jener Begebenheit hier im Zusammenhang des Neuen Testaments.
Wir haben gerade noch für eine weitere Frage Zeit. Warum betont Jesus so sehr die Liebe? Und warum stellt er das alte Gebot als ein neues dar? Ich meine hier die Verse 34 und 35. Das ist doch wohl das Herz des Evangeliums, oder nicht?
Allerdings, diese Bemerkung ist bedeutsam. Die Liebe ist das wesentliche Kennzeichen des Christentums und schon das Alte Testament redete von der Liebe, allerdings auf eine andere Weise. Man sollte seine Freunde lieben, aber die Feinde abweisen. Der Unterschied hier ist, dass diese hier von Johannes vorgebrachte Liebe völlig bedingungslos ist. Es ist eine allgemeine, alles umfassende Liebe. Es geht wirklich darum, unterschiedslos einem jeden Gutes zu tun. Das bedeutet, so zu lieben, wie Jesus geliebt hat. Es besteht eine Riesenmacht, man könnte fast sagen, eine heilige Sabotage darin, die Dinge durch die Liebe zu verändern. Das ist der große Unterschied und das Kennzeichen Jesu. Es ist die bedingungslose Liebe Gottes. So hat er uns geliebt, so rettet er uns aus Gnaden, so ist Christus für uns gestorben und so sollen wir miteinander umgehen, indem wir uns nicht mehr verteidigen, sondern diesem so liebevollen Gott vertrauen.
Und jetzt kommen wir zu der Anwendung dieser Betrachtung für unser Leben.
Heute haben wir uns auf der Bibelreise mit Johannes Kapitel 13 befasst. Hier haben wir eine Geschichte über Füße, Hände und Kopf gehört, die damit beginnt, wie Jesus den Jüngern die Füße wusch und in diesem Zusammenhang die ersten Schritte des Verrates durch Judas Ischariot zutage treten. Hier stoßen zwei Welten aufeinander. Eine vertraut auf die menschlichen Fähigkeiten und die andere auf die bedingungslose Liebe Gottes in Christus. Wir müssen beachten, mitten durch eine Welt voller Krieg, Kampf und Wettbewerb schallen noch die Worte Christi, dass Liebe, Demut und Unterordnung doch mehr wert sind.
Schade. Wir sind wieder am Ende unseres Programms angelangt, aber wir melden uns nächste Woche wieder um die gleiche Uhrzeit an diesem Sender. Hier ist Carlos Waldo und ich bedanke mich, dass Sie uns auf dieser Reise begleiten.